Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
Tanz in den Mai mit Plan Z. Nachdem die letzten beiden Folgen mit Arne und Philipp eher wenig mit Radsport zu tun hatten, wird es jetzt wieder eine 100%ige Radsportfolge geben. Der Gorilla aus dem Norden ist wieder dabei. Dauergast bei Plan Z. Die letzten Folgen mit ihm als Co-Kommentator oder Moderator waren im Januar, Februar der Fall, als wir noch zusammen in Australien waren. Seitdem ist einiges passiert. Darüber will ich heute mit ihm reden und natürlich auch, ja, wie ist das Leben als Radprofi in Corona-Zeiten? Haben wir irgendwelche Ziele am Horizont? Noch gar nichts? Oder wie hält man sich fit? Was sind die Aussichten? Und ich hole ihn einfach mal direkt da rein. Hallo.
Ja, hallo mal wieder an alle Zuhörer. Tut mir leid, dass ich schon wieder dabei bin, aber in der Corona-Zeit ist es natürlich nicht einfach, geeignete Gesprächspartner zu finden. Deswegen freue ich mich, dass der Rick mich wieder gefragt hat und ich bin gerne dabei, euch die Zeit etwas zu versüßen. Hoffentlich versüßen.
Genau. André hat mir erst hier ein schönes Steak gegrillt und jetzt sitzen wir hier abends und nehmen die Folge auf. Es ist Freitag, der 1. Mai und der 1. Mai ist ja in Deutschland immer ein ja, sehr traditioneller Tag im Radsport. Eigentlich findet heute immer das Rennen in Frankfurt statt. Normalerweise hast du gerade schon gesagt, sitzen wir immer kaputt abends hier, aber heute natürlich nicht, weil auch leider dieses Rennen verschoben werden musste. Und wir waren beide Teil der HR-Sendung heute. Finde ich auf jeden Fall, fand ich eine gute Alternative, dass die Leute das gemacht haben vom HR-Fernsehen. Moderiert von Florian Nass und Fabian Wegmann. Ich habe es mir angeschaut und wirklich eine ganz gute Sendung, die sie da gemacht haben. Finde ich schön. Und ja, deswegen wollte ich dich erstmal aktuell fragen, was war denn dein bestes Rennen in Frankfurt? Wir hatten heute Morgen schon mal im Training kurz darüber gesprochen. Ich dachte mir, das ist sicherlich auch lustig, das für die Zuhörer zu hören.
Ja, für mich gibt es eigentlich nur gute Erinnerungen an Frankfurt, an den 1. Mai. Ich konnte es als Jugendfahrer auch gewinnen. Nee, als Juniorenfahrer konnte ich es gewinnen. War mal Zweiter bei der Jugend, Dritter bei den Profis. Es war eigentlich immer ein sehr anspruchsvolles Rennen, wie jeder auch weiß. Deswegen hat man eigentlich den 1. Mai auch immer mit Radsport verbunden. Also bei mir war es jedenfalls so der Fall. Man hat sich als kleiner Knirps darauf gefreut, dass man den Profis zugucken kann. Ich kann mich noch dran erinnern, als es am Heiner Weg um den Sieg ging mit deinem Papa Erik. Das war immer schon beeindruckend zu sehen, wenn man da als Jugendfahrer am Straßenrand gestanden hat und den Profis zujubeln konnte. Deswegen ist es natürlich umso schlimmer, dass wir dieses Jahr nicht am Start stehen konnten, weil es eigentlich immer eine super Atmosphäre war und es auch immer schön war, auf einen bekannten Kurs, der natürlich immer sehr anspruchsvoll war, dort ja einfach dieses Jahr nicht aktiv sein konnte.
Ja, ich bin auch immer sehr gerne in Frankfurt gefahren. Ich glaube, das erste Mal bei den Schülern, da noch nicht allzu erfolgreich, aber dann spätestens ich glaube, in der Jugend bin ich einmal gefahren, da war ich schon unter den ersten 10 zu finden am Ende. Und dann im zweiten Jahr Junioren habe ich das Bundesliga-Rennen gewonnen in Frankfurt. Das ist auf jeden Fall eine Erinnerung, an die ich sehr, sehr gerne zurückdenke. Ich glaube, eins der wenigen Rennen, was ich solo gewonnen habe, da bin ich alleine angekommen. Wirklich eine schöne Erinnerung. Auch mal lieben Gruß an den Mike Aaron Egger, der Zweiter geworden ist. Macht auch echt einen coolen Instagram-Account momentan, @MikeMono. Mal Shoutout auch an den, fällt mir gerade mal so ein. Und dann bin ich jetzt einmal in der U23 gefahren, im ersten Jahr glaube ich, da war ich 12. oder so. Und dann kann ich mich wirklich sehr, sehr gut an die Profi-Version erinnern. Das erste Mal bin ich dort für die deutsche Nationalmannschaft gefahren, war direkt bei der ersten Profiteilnahme 6. Dann wurde es sogar noch besser bei der zweiten Teilnahme, in der ich 2. geworden bin, 2017. Und auf diese Super-Serie kam dann leider ein Did-Not-Finish 2018 hin, das nicht so gut war. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, ja, heute vor dem Fernseher war ich ein bisschen traurig, dass ich nicht dieses Rennen fahren konnte, weil es wirklich immer ein sehr, sehr schönes Rennen war. Jetzt haben wir das letzte Mal aktiv mit dir in diesem Podcast in Australien geredet. Damals Tour Down Under und dann noch das Cadel Evans Great Ocean Roadways sind dann zurückgeflogen. Und ja, wie wahrscheinlich die meisten der Hörer wissen, hatte ich auch mal kurz erzählt hier in dem Podcast, ist dann ein Trainingssturz passiert, wo wir beiden zusammen trainieren gefahren sind, in der du dich verletzt hast. Und ja, erzähl uns nochmal irgendwie ein bisschen so nochmal live, damit es die Zuhörer abholt, wie, was, wo.
Ja gut, dazu gibt es eigentlich nur zu sagen, dass der Sturm Sabine einen Tag vorher ziemlich gewütet hat. Ich dann wirklich auf der Rolle war. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich an dem Tag 4 Stunden Training auf dem Plan hatte. Ich habe es wirklich auf der Rolle durchgezogen, da war ich ziemlich stolz auf mich. Am nächsten Tag, also mein Tag des Sturzes, so würde ich es mal sagen, war es doch ziemlich windig. Aber am Ende auch nicht so, dass man sagen müsste, man hätte nicht rausfahren können. Aber dennoch ziemlich starker Wind. Wir waren schon, glaube ich, 3-3,5 Stunden unterwegs. Bis dann, ja, auf den letzten Metern war ja wirklich nur noch 10 Kilometer bis nach Hause für mich. Uns ein Auto entgegenkam auf dem Feldweg. Und in dem Moment, wo wir praktisch nicht mehr versetzt gefahren sind, sondern ich glaube, du an mir vorbei gefahren bist. Ich war ziemlich kaputt an dem Tag, muss ich ehrlich zugeben. Normalerweise ist ja immer so, dass ich derjenige welche bin, der den kleinen Antritt macht, um nach vorne zu fahren. Aber ich war wirklich kaputt an dem Tag. Und ich glaube, in dem Moment, wo du vorbeigefahren bist an mir, habe ich eine kleine Böe abbekommen und bin dann in dem Moment leider mit sehr schlechtem Timing in den Straßengraben gekommen und habe dann nur noch in dem Moment einen Stein vor mir gesehen und habe gedacht, okay, jetzt musst du irgendwie an diesem Stein vorbeikommen, was allerdings nicht geklappt hat und ich dann halt mit der Schulter gegengerutscht bin. Und ja, dann halt da gelegen bin mit einer ausgekugelten Schulter, da ich das leider schon bestimmt 20 Mal auf der rechten Seite hatte und 3 OPs, wusste ich halt direkt, was los war. Hab mir dann den Arm eingekugelt und bin nach Hause gefahren, weil ich gedacht habe, gut, was willst du jetzt hier im Regen auf einen Krankenwagen warten? Versuchst nach Hause zu fahren und dann bin ich sehr schnell zum Dirk Tenner gekommen, der ja auch schon mal in der Folge bei dir zu Gast war.
Genau.
Der sich sehr gut um mich gekümmert hat, mich operiert hat. Ja, und jetzt freue ich mich, dass ich seit circa 3 Wochen ja draußen fahren kann wieder.
Ja, ich mich auch, weil ich jetzt endlich wieder ein bisschen Gesellschaft habe. Genau, also ich glaube, viel mehr gibt's jetzt, muss man auch zu dem Sturz jetzt gar nicht erzählen. Die Verletzung hat dich ja wirklich eine Weile raus aus dem Radsport geholt. Du warst halt einfach länger verletzt. Wie lange konntest du kein Rad fahren nochmal? Wie lange war das?
Ja, ich sag mal so, nicht Radfahren ist ein bisschen, man muss es anders sagen, wie lange habe ich nicht trainiert. Ja. Ich habe circa 10-11 Tage habe ich nach dem Sturz gebraucht, um auch ein bisschen schmerzfrei beziehungsweise so klar zu sein, dass ich normal trainieren kann beziehungsweise mich anderweitig fit gehalten habe mit ein bisschen Athletik, ein bisschen auf der Rolle fahren, ein bisschen laufen. Auch wenn es sich für andere ein bisschen komisch anhört, aber mit der Schulter zu laufen ging eigentlich ganz gut. Ich habe so eine spezielle Bandage, die ist 15 Jahre alt jetzt mittlerweile. die ist ein bisschen oldschool, aber die Schulter war super fest. Der Arm hing da in so einer Schlinge und damit konnte ich ganz gut laufen. Deswegen habe ich so Pi mal Daumen vielleicht 2 Wochen an Training verloren, die ich dann aber auch ganz schnell auf der Rolle versucht habe aufzuholen. Mit der Hoffnung, dass wenn die Verletzung ausgeheilt ist, dass ich dann direkt in das Renngeschehen gut eingreifen kann und bin dann eigentlich ziemlich intensiv kurze Trainingseinheiten auf Swift, also auf der Rolle zu Hause gefahren, um ja irgendwo mein Trainingspensum beziehungsweise meine Fähigkeit an der anaeroben Schwelle zu fahren irgendwo beibehalten kann, ja. Und ja, Corona kam dazwischen, deswegen habe ich einen Gang zurückgeschalten und ja, hoffe einfach, dass es irgendwann ein bisschen weitergeht, dass wir wieder ein bisschen intensiver trainieren können.
Wir waren ja auf jeden Fall die letzten 2-3 Tage schon mal zusammen auf dem Gravelbike unterwegs und momentan merkt man nicht wirklich, dass du eine längere Verletzungspause hattest, aber wie du schon gerade gesagt hast, du hast wirklich Erfahrung, wie man mit Verletzungen umgeht, hast eigentlich auch wirklich natürlich nach dem ersten Schock und auch so ein bisschen eine kleine Wut oder so darüber, dass sowas passiert ist, eigentlich relativ schnell die Challenge angenommen, bist zurückgekommen, vom Kopf warst du direkt, der war da, wo er sein musste, sein sollte und hast hart trainiert auf Swift, also wirklich wochenlang. War auch beeindruckend, das von außen zu sehen und jetzt konntest du wieder draußen fahren. Aber wie du gesagt hast, am Anfang haben noch alle einen blöden Spruch gemacht oder geschmunzelt und gesagt, so bei uns im Team, wir hatten ja schon die eine oder andere große Verletzung, auch mit Ben Hermanns, der sich direkt mal das Schlüsselbein und mehr gebrochen hat in der Schulter in Down Under und noch der Rory Sutherland. Hatten wir 3 Fahrer, die wirklich mit langwierigen Verletzungen ausgefallen sind und dann sah es erst so aus, als wenn ihr so ein bisschen die Gewinner der Situation seid, sagen wir mal, weil ihr wenig verpasst und einfach keine Wettkämpfe verpasst und diese Verletzung gar nicht so schlimm sich auf die Saison auswirkt, wie man erst denken sollte. Aber jetzt bist du ja eigentlich auch schon wieder so weit fit, dass du vielleicht hättest Rennen fahren können. Aber jetzt bist du genau in der Situation wie alle anderen auch, keine Rennen am Horizont zu sehen. Gerade jemand wie du, der jetzt schon so lange im Business dabei ist, wie ist das für dich so, jetzt wie wir gerade gesprochen haben, im April, im Mai, auch noch im Juni zu wissen, da werden keine Rennen kommen, weil eigentlich, mir geht es immer so, ich denke jetzt so wie heute, heute wäre Henninger Turm gewesen, dann eigentlich wäre man jetzt so in den nächsten 2-3 Tagen, bin ich letzten Jahre immer nach Kalifornien geflogen, mich die Tour auf Kalifornien gefahren, dass man zurückgekommen hat, nochmal irgendwie ein bisschen trainiert im Block und dann war irgendwie Dauphiné oder Tour de Suisse und dann ging es eigentlich in Richtung Tour de France und das fällt ja jetzt alles weg. Was macht das mit dir?
Ich glaube, generell muss man das auf jede Sportart ein bisschen beziehen. Klar ist man als Aktiver ein bisschen näher dran, weil man weiß, was wäre gewesen, wenn dieses Rennen jetzt stattgefunden hat. Als Profi hat man ein gewisses Rennprogramm, wo man weiß, das funktioniert gut im Hinblick auf spezielle Rennen, wo man sich in Topform befinden möchte. Aber auch in der Bundesliga, im Rudern, in der Leichtathletik, gerade jetzt auch mit Olympia. Viele Athleten haben sich 3-4 Jahre wirklich nur auf Olympia vorbereitet. Das sind einfach so Ziele, die einfach wegfallen. Und das wird viele, viele Sportler auch so sehr betreffen, dass sie auch erstmal in ein Loch fallen. Ne? Weil als Sportler ist man natürlich auch gewöhnt, sich immer auf Ziele hin vorzubereiten. Und dem opfert man natürlich sehr viel und nicht nur der Sportler selbst, sondern auch das ganze Umfeld. Dementsprechend muss man jetzt irgendwo versuchen, für sich selbst neue Ziele zu finden und sich so auch motivieren zu können. Ja, ich selbst kann jetzt nur sagen, dass ich mit Sicherheit noch nicht bereit gewesen wäre, mit meiner Verletzung jetzt Rennen zu fahren. Aber auf der anderen Seite weiß man auch, was gerade dem Radsport für eine schwere Zeit bevorsteht, wie viele kleine Vereine wirklich einfach Probleme haben, die finanziellen Sachen so aufrechtzuerhalten, dass man die Sportler noch und den Verein noch beibehalten kann, beziehungsweise auf einem gewissen Punkt, dass die Sportler wirklich auch zusammen trainieren können. Ja, da fängt es ja auch schon an, dass die Corona-Vorschriften sich so sehr auf Mannschaftssportarten beziehen, dass man gar nicht als Mannschaft trainieren kann. Ja. Mit 2 Fahrern auf der Straße unterwegs zu sein, bringt auch nicht viel, weil es einfach auch gefährlich ist, zu zweit nebeneinander zu fahren, sondern man sollte dann wirklich auch den Leuten raten, hintereinander zu fahren, weil zu zweit nebeneinander hat man auf jeden Fall Probleme mit Autofahrern. Aber als Mannschaftssportart ist es natürlich jetzt gerade keine Blütezeit. Und ich hoffe, dass es jetzt irgendwo bald Lockerungen gibt, dass Mannschaften zusammen trainieren können, weil es einfach auch eine sichere Sache ist. Gerade als jugendlicher Fahrer in der Gruppe unterwegs zu sein, ist auf jeden Fall für Leute, die nicht im Radsport sind, schwer zu verstehen. Aber wenn man als Sportler untereinander in der Gruppe unterwegs ist, ist es auf jeden Fall eine sicherere Geschichte als zu zweit.
Ja, das Gruppengefühl ist auch ganz wichtig, was du ansprichst. Also ich glaube gerade, wie du gesagt hast, so in den kleineren Vereinen, wenn man jung ist, da geht es ja vor allen Dingen auch noch genau darum, das sind ja alles deine Freunde meistens im Verein, deine Kumpels, mit denen man Zeit verbringt. Du merkst es selber, du hast zwei Töchter, die vor Langeweile zu Hause nicht wirklich wissen, was sie machen sollen. Ist halt für alle schwierig. Und es sollte auch gar nicht so ein Meckern sein, so hey, uns Radsportler trifft's so schwer. Ganz im Gegenteil, wir haben es, glaube ich, echt noch gut, gerade auch in Deutschland, weil wir draußen trainieren dürfen, im Gegensatz zu unseren Teamkollegen in Italien, Spanien, Frankreich. Und da sollte man schon noch happy sein. Aber ja, es ist ja wirklich eine sehr verrückte Zeit. Manchmal, also mir geht es immer noch so, ich wache manchmal meistens auf oder ganz oft und denke so, ah ja, immer noch Corona, so, also immer noch dieselbe Zeit, so, also. Und ich bin auch ganz ehrlich so, ich habe gute Tage, an denen ich wirklich Bock habe, aufs Rad zu gehen, was zu machen, aber auch, eigentlich auch für mich selber. Aber jetzt so eine richtig große Motivation auf, also klar, ich will mich fit halten, so, das ist mein Anspruch an mich selber, dass ich fit bleibe, aber jetzt so eine riesige Motivation, aufs Rad zu gehen und 200 Kilometer zu fahren jeden Tag, habe ich natürlich nicht, auch weil ich den Sinn dahinter nicht sehe. Momentan, das ist natürlich schon schwierig, jetzt ohne Ziele so.
Ja genau, ich glaube aber, das muss jeder für sich selbst ein bisschen ausmachen. Ich selbst sehe es so, dass man ja irgendwo hofft, dass man Radrennen fahren kann. Ich persönlich habe gleich zum Anfang an, kann ich in unserer Kölner Trainingsgruppe auch sagen, dass wir hin und wieder schon mal ein bisschen gefachsimpelt haben und ich wurde dann gefragt, was ich denke, wann dann wieder Radrennen ist, und habe ich gesagt, also wenn es gut läuft, dann Anfang August. Ich glaube, damit war ich eigentlich ganz gut, habe ich einen ganz guten Riecher gehabt, obwohl es auch noch ziemlich weit weg war, weil man einfach weiß, welche großen Veranstaltungen dort wegbleiben würden, aber die eine oder andere Veranstaltung wird mit Sicherheit nachgeholt. Aber um nochmal aufs Training zurückzukommen, ist es ganz klar, dass jeder für sich selbst entscheiden möchte, muss und möchte, wie man sich fit halten kann. Ich selbst habe jetzt rausgefunden, dass man mit kurzen, intensiven Trainingseinheiten, gerade auch auf Swift, weil es nicht anders ging, also auf der Rolle, hat mich ziemlich weit gebracht. Also ich habe mein Leistungsniveau irgendwo halten können. Aber diese Art und Weise, warum man Rad fährt, bleibt einfach weg. Man möchte draußen sich bewegen und die Natur genießen. Das kann Swift mit Sicherheit nicht ersetzen. Aber man selbst muss irgendwo sich natürlich auch Ziele setzen. Und klar hat man den einen oder anderen Tag, wo man nicht motiviert ist. Aber auf der anderen Seite muss man sich dann auch immer ein bisschen bewusst sein, was man einfach für ein Privileg hat, Radprofi zu sein, dass man mit Sicherheit irgendwo selbst die Entscheidung treffen muss, ob man jetzt Rad fährt oder nicht. Aber irgendwo dem Anspruch muss man schon gerecht werden, dass man halt Profi ist und man sich manchmal auch so verhalten muss und auch in schlechten Zeiten irgendwo die Motivation finden kann, Rad zu fahren. Und momentan kann ich sagen, versucht man das ein bisschen überlegt zu machen. Also ich selbst weiß natürlich, dass ich irgendwo mental frisch sein muss, wenn es dann wirklich drauf ankommt, intensiv und lang zu trainieren. Da versuche ich mir so eine mentales Polster aufzubauen, dass ich im Sommer wirklich hart trainieren muss, um bei den Rennen im Spätsommer und Herbst wirklich gut drauf zu sein und jetzt irgendwo noch diese kurzen, intensiven Einheiten wirklich versuche so durchzuziehen, dass ich mein Leistungsniveau weiterhin halten kann.
Ja, ich denke, das ist interessant für die Leute, die uns hören, weil bei mir war es genauso. Ich habe am Anfang ja immer noch auf dass die Klassiker nicht stattfinden werden, war mir dann relativ schnell klar. Aber so, ja, am Anfang hat man schon noch gedacht, ach ja, okay, vielleicht Giro oder spätestens dann im Juni ein paar Rennen. Somit war auch für mich, ich habe wirklich noch 2-3 Wochen wirklich intensiv weiter trainiert, nach Trainingsplan von unserem gemeinsamen Coach Greg Henderson, und bin eigentlich schon noch jede Woche so, ja, so die, um die 6, zwischen 6 und 700 Kilometern gefahren, und dann auch immer noch die eine oder andere Einheit zu Hause sozusagen, ich habe es immer Gym genannt, aber ja, also einfach Workout zu Hause gemacht. Und dann kam aber so irgendwann auch so der Punkt, wo ich dann 5-6 Wochen immer das so trainiert habe, gesagt, boah, ich brauche jetzt mal eine Ruhewoche. Und dann bin ich wirklich eine Woche mal locker gefahren. Und jetzt ist auch wieder so der Punkt, mein Gravelrad ist angekommen. Das macht natürlich eh nochmal mehr Spaß. Und selbst wenn man da nur fährt, wie wir heute früh zum Beispiel, einfach mal 3 Stunden zusammen, eh im Wald, ohne Leute, ohne Autos, das macht ja eh schon mal Spaß. Aber es ist auch natürlich deutlich intensiver, als auf der Straße zu fahren. Von daher ist das eine super Option momentan. Und ich habe mir das ein bisschen von dir auch abgeguckt, so was du gesagt hast, dieses mentale Polster, das sehe ich genauso. Und ja, wenn dann vielleicht wirklich dann irgendwie hoffentlich bald mal das Go kommen sollte, ey, wir fahren in 8 Wochen definitiv wieder Rennen, dann haben wir auch schon mal gesprochen, dass wir vielleicht, selbst wenn man nicht weit wegfliegen darf, dass man vielleicht einfach ja in Schwarzwald oder so fährt und da ein bisschen zusammen trainiert, dass das eine gute Option sein könnte. Und da, falls das dieses Jahr noch klappt, würde ich mich definitiv freuen. Lass uns mal so ein bisschen auf den aktuellen Stand eingehen. Rund um Köln ist abgesagt. Die Deutschlandtour wurde abgesagt. Diese Woche kam die News, dass die deutsche Meisterschaft abgesagt wurde. Was ich mich auch selber gefragt habe, was dann der Günther Schabel heute im Interview gesagt hat, ist, dass für den Fall, dass die deutsche Meisterschaft abgesagt wird, oder was relativ sicher ist, bleibt Maximilian Schachmann deutscher Meister bis zu dem Tag, wo die neue deutsche Meisterschaft stattfindet. Also der hat eigentlich ein Jahr for free bekommen als deutscher Meister. Auch nicht das Schlechteste. Und ja, Hamburg wurde verschoben. Man weiß aber noch nicht, ob das noch stattfindet. Und dasselbe gilt für Frankfurt. Die Tour de France wurde auf Ende August, ich glaube der 29. August soll der Starttermin sein. Jetzt kam aber schon wieder eine Regelung raus, dass bis zum Anfang September keine Großveranstaltungen in Frankreich stattfinden dürfen, womit der Starttermin schon wieder ein bisschen wackelt. Und der aktuelle Rennkalender soll am 6. Mai von der UCI veröffentlicht werden. Sollte eigentlich schon letzte Woche veröffentlicht werden, wurde aber nochmal verschoben, weil ich glaube, es einfach super schwer ist, diesen Kalender aufzustellen. Und ja, wie gesagt, wir fachsimpeln ja auch nur. Ich glaube, ich sehe die Chance, dass wir Rennen fahren dieses Jahr noch 50-50. Ich weiß echt nicht, so wenn ich mir manche Dinge überlege, wie schwer es ist, eine Großveranstaltung zu machen, wie viele Leute dann kommen, wie schwer es ist, überhaupt ein Radrennen zu veranstalten, Sanitäter dann dahin zu holen und alles aufzubauen. Das ist ja eine große Logistik, die dahinter steckt. Kann ich mir das nicht vorstellen, dass das dieses Jahr noch irgendwie klappt. Wenn man dann aber wieder News hört, wie jetzt momentan, dass dann doch vielleicht ein Impfstoff schneller gefunden wird als gedacht, dann vielleicht doch. Ich bin gespannt. Fakt ist, man kann definitiv sagen, dass falls wir noch dieses Jahr Rennen fahren, dann wird zwar eine kurze Saison, aber ich glaube eine sehr, sehr spannende mit allen 3 Grand Tours und allen Monumenten und der Weltmeisterschaft. Dann können sich die Radsportfans auf wirklich auf einiges freuen. Aber ja, wie siehst du das? Denkst du, oder wenn wir mal fachsimpeln und wir sollen uns keine drauf festnageln, was wir sagen, aber wie groß siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass eine Tour Ende August startet, dass wir wirklich Rennen fahren können dieses Jahr noch?
Also ich persönlich gehe jetzt an die ganze Sache so ran, dass ich, bevor dieser Terminkalender nicht draußen ist, versuche ich gar nicht irgendwie mich da irgendwelchen Illusionen hinzugeben. Solange das international nicht geregelt ist, wie man wo reisen kann und mit was man reisen kann, glaube ich, brauchen wir da auch noch gar nicht über Radrennen nachdenken, beziehungsweise überhaupt über sportliche Veranstaltungen. Die Bundesliga ist mit Sicherheit, hat da einen anderen Status mit den Geisterspielen irgendwann dann mal, aber ich sehe das so wie du auch, 50-50. Es bringt uns ziemlich wenig, eine Tour de France zu fahren und wir dann vielleicht 2 Wochen vorher in Quarantäne müssen, um sicher zu sein, dass wir Corona-frei sind, so ungefähr. Aber mit Sicherheit kann man die ein oder anderen internen Tests, die es jetzt ja auch schon gibt, diese Schnelltests, kann man mit Sicherheit in diese Veranstaltung mit reinholen, dass man dort wirklich versucht, untereinander in seiner Traube zu bleiben, dass man dort ja irgendwo Menschenleben, so muss man es ja auch sagen, schützen kann. Aber da sind wir auf jeden Fall die Letzten, die dort irgendwelche Entscheidungen machen können. Das ist, wird alles politisch geregelt. Deswegen versuche ich da auch wirklich ganz neutral ranzugehen und wirklich dann erst bereit zu sein und rennfertig und renntüchtig, wenn es dann wirklich losgeht. Und ich weiß, wann es losgeht. Und es muss dann aber auch zu 100% sicher sein. Klar ist man sich nie 100%ig sicher, weil man ja auch gesehen hat, wie sich diese ganze Corona-Zeit entwickelt hat. Das hatten wir im Januar noch belächelt, als wir in Singapur Leute mit Masken gesehen haben. Aber diese ganze Geschichte hat uns ziemlich schnell eingeholt und ja, jetzt sitzen wir am 1. Mai hier und sind immer noch wenig Radrennen gefahren und müssen jetzt mit der ganzen Sache so umgehen, wie viele andere Leute auch.
Was wir allerdings schon gemacht haben, ich glaube, da ist unser Team auch wirklich vorzeigbar, vorbildlich, wie wir uns verhalten, mit dem Auftritt in den virtuellen Radsport, auf den virtuellen Radsportplattformen, sei es vor allen Dingen Swift oder sei es auch Ruvi. Lass uns kurz mal darüber sprechen. Wir sind beide jeweils ein Rennen gefahren bei der Digital Swiss 5, was ja sozusagen die Tour de Suisse virtuell war. Dieses Rennen fand auf der Plattform von Ruvi statt. Dann sind wir eigentlich wöchentlich, gibt es eigentlich einen Team-Wide, kann man sagen, wo Leute mitfahren können, unsere Fans. Und dann wird meistens für einen Teilnehmer eine Maske gespendet, der daran teilnimmt, was wirklich also gegen Corona, was eine sehr, sehr gute Maßnahme ist und eine gute Aktion ist. Und wir sind jetzt auch diese Woche das erste Mal ein internes Teamrennen gefahren, was dann live übertragen wurde, was sicherlich mal sehr, sehr spannend war. Ob das alles so mit echten Dingen sich zugetragen hat, wo man ja sein Gewicht wirklich ein bisschen das ein oder andere Kilo auch mal verstellen kann an der App, was dann die Leistung schon ganz schön verändert, um ehrlich zu sein. Was hältst du allgemein so von virtuellen Rennfahren und macht dir das Spaß? Ich kann ja danach auch mal meine Meinung dazu sagen.
Also gut, ich bin in der Vergangenheit auch schon das eine oder andere Rennen mal auf Swift gefahren, um einfach zu sehen, was dort möglich ist, wie man sich dort verhalten muss. Muss ich sagen, hat jetzt mit normalen Radsport, wie wir sie wirklich kennen, im normalen Feld sich zu bewegen, hat es eigentlich wenig zu tun, weil klar gibt's Windschatten bei Swift, aber dann gibt's noch irgendwelche Knöpfe, die man drücken kann, um Vorteile sich zu erschaffen. Das heißt, man ist auf einmal federleicht, man kann auf einmal aerodynamischer sein für den Sprint und so weiter. Damit muss man sich auskennen und befassen. Aber generell ist es, wenn man es aus Trainingssicht sieht, eine super Sache, weil man ja wirklich intensiv dort Rennen fahren kann und muss, um dort irgendwo was zu erreichen. Das ist jetzt auf Swift bei unseren ersten gemeinsamen Rennen so gewesen, dass man alleine wirklich keine Chance hat, mit einer Gruppe, die vor einem wirklich gemeinsame Führungsarbeit betreibt, hat man auf jeden Fall keine Chance. Da kann man noch so viele extra Knöpfe drücken. Aber Ruvi, die Plattform jetzt bei den Digital Swiss, ja, ist ein bisschen schwierig für mich zu verstehen, weil es mit Radrennen wirklich nichts zu tun hat. Man hat einen Massenstart, aber am Ende macht jeder sein Zeitfahren. Und ich glaube, das brauchen ziemlich wenige Leute, dass man auf der Rolle jeder Vollgas fahren kann. Also da macht es auf Swift. Ich persönlich finde Swift viel besser, weil man dort auch im Windschatten mitfahren kann und auch mal das eine oder andere Körnchen zu sparen, um dann das Beste rauszuholen. Aber generell jetzt ist es eine schöne Sache, um ja sein eigenes Leistungsniveau ein bisschen zu testen. Und deswegen war ich auch selbst überrascht, dass ich bei diesem Digital Swiss Rennen dort, ich glaube, ich war bei der vierten Etappe aktiv, dass ich dort gesehen habe, dass ich am Leistungsniveau wirklich nicht so viel verloren habe. Deswegen ist das auch immer schön, auch im Herbst seiner Karriere zu sehen, dass kurzes, intensives Training viel bringen kann. Und in der momentanen Phase einfach so eine virtuellen Rennen mit dazugehören, auch das Training. Und wir als Team und Fahrer können uns auch irgendwo präsentieren. Deswegen ist das ja eine super Sache. Aber das kann das normale Radrennen natürlich nicht ersetzen.
Ja, wie du schon gesagt hast, du warst schon deutlich erfahrener als ich auf den virtuellen Plattformen. Ich bin mein erstes Rennen auch auf der Ruvi-Plattform gefahren. Wie gerade schon angesprochen, die Tour des Swiss virtuell. Und ja, es war wirklich einfach ein Zeitfahren auf der Rolle. Dementsprechend hat mir das auch gar keinen Spaß gemacht, weil man einfach wirklich nach 500 Metern abgehangen ist, gefühlt. Und auch weiß, man kommt da nicht mehr zurück, außer ich fahre jetzt 7 Watt pro Kilo für die nächsten 10 Minuten, was nicht im Bereich meines Körpers liegt. Das schaffe ich nicht. Da war ich wirklich ein bisschen enttäuscht. Auf Swift bin ich ja schon mal ein paar Mal vorher gefahren. Und es hat mir schon deutlich mehr Spaß gemacht. Und jetzt, als wir dieses interne Teamrennen gefahren sind, muss ich auch sagen, da war ich heiß wie Frittenfett. Da habe ich mir richtig Scooter und Rammstein auf die Ohren und war völlig motiviert. Es war nur 27 Kilometer. Und ich war auch wirklich bis 5 Kilometer vor Ziel in der Spitzengruppe dabei. Und da hatte ich aber auch mal einen ganz schönen Motorplatzer am letzten Hügel. Da ging auch gar nichts mehr. Aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich so tief mal gegangen bin. In der letzten Zeit zumindest. Danach hatte ich echt mal eine halbe Stunde gebraucht, um mich davon zu erholen wieder. Und ich war ein totaler Feind eigentlich, um ehrlich zu sein, davor von den virtuellen Rennen. Also ich kann total verstehen, dass es für uns Sinn macht, das mitzumachen, um die Sponsoren zu zeigen, um überhaupt so ein bisschen, sag ich mal, diese Radsportszene auch zu belustigen. Da bin ich voll dabei. Aber ja, so jetzt als Rennfahrer sagt man natürlich, okay, da muss man weder irgendwie bergab fahren können, da muss man ja gar nicht steuern können, man muss sich nicht im Feld fahren können, Positionskampf kommt nicht zum Tragen, also alles, was mir eigentlich als Rennfahrer entgegenkommt, ist da wirklich, kommt in der virtuellen Version des Radrenns nicht zum Tragen. Und dann noch, wie du schon gesagt hast, dann drückt man auf verschiedene Knöpfe, wie bei Swift Power-Ups, um leichter zu sein, um aerodynamischer zu sein. Das ist dann ein bisschen, ja, ist einfach ein E-Sport. Aber ja, dann erwische ich mich doch wieder dabei, wie ich da an der Startlinie stehe. Und dann will ich doch wieder mitfahren. Ne? Dann will man doch wieder alles geben und sich nicht abhängen lassen freiwillig. Das ist dann schon spannend, wie man funktioniert. Aber im Großen und Ganzen finde ich es eine ganz gute Alternative momentan. Aber ich glaube, dass wir niemals den wirklichen Radsport ersetzen können. Vor allen Dingen, wenn wirklich Radrennen draußen stattfinden. Ich glaube, dann hat dieser Hype, den es momentan darum ein bisschen gibt. Ich habe ja zum Beispiel gehört, Home Trainer, Smart Trainer sind momentan das neue Gold. Die sind überall ausverkauft und da gibt es auf dem Schwarzmarkt, sage ich mal, hohe Zahlen werden da, hohe Preise werden gezahlt, um da an so eine Rolle zu bekommen.
Ich habe zum Beispiel da gehört, dass viele sagen, ja, die verkaufen ja jetzt so viele Smart Trainer und so weiter, aber am Ende verkaufen die nur ihre Lagerware, weil genau. Produzieren kann niemand. Deswegen ist es auf jeden Fall interessant zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ich habe jetzt gehört, dass Swift ihre Zahl verdoppelt hat in den letzten 2 Monaten von den Abonnenten. Und das ist auf jeden Fall schon beeindruckend, dass wie das auch angenommen wird. Wurde aus der ganzen Corona-Zeit jetzt dort Profit getragen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich für eine Sache, die Swift macht mit diesem virtuellen Rennen und Training, was ziemlich belächelt wurde, irgendwo jetzt auch für die Leute, die dahinter stecken, eine Genugtuung. Und ich kann nur von mir selbst sprechen, dass ich früher Rollefahren gehasst habe, aber seit es Swift gibt und ich bin, glaube ich, jetzt schon fast 4 Jahre aktiv dort, macht mir Rollefahren einfach viel mehr Spaß. Auch wenn ich jetzt nach 6-7 Wochen, wo ich auf der Rolle gesessen habe, den Bildschirm momentan auch echt nicht sehen kann.
Ja, deshalb auch, wie du sagst, nach 7 Wochen kann ich das total verstehen. Genauso wie die Leute im Lockdown. Mit denen möchte ich auch nicht tauschen. Aber mir geht es ganz genauso. Also Rolle fahren, boah, war auch nicht wirklich meine Lieblingsdisziplin, ganz im Gegenteil. Aber seitdem es Swift gibt, freue ich mich manchmal sogar eine Stunde oder 2 Stunden drauf zu fahren. Und an einem Ruhetag oder so denke ich mir sogar, ey, ich jetzt eine Stunde draußen die Straßen fahre, die ich eh schon kenne, weil in der Stunde schafft man jetzt auch nicht wirklich viel, kann ich eigentlich auch eine Stunde auf Swift fahren, macht mehr Spaß. Das ist auch schon vorgekommen bei mir. Ja, spannend, darüber mal geredet zu haben. Jetzt wieder ein bisschen Blick in die Glaskugel. Ah nee, Quatsch. Bevor ich den Blick in die Glaskugel mache, möchte ich auch nochmal sagen, jeden Samstag, ich glaube noch die nächsten 3 Wochen, immer 16.45 Uhr Bundesliga, GCA-Liga, kommentiere ich immer zusammen mit dem Bastian Marx vom Besenwagen. Und das macht echt Spaß. Die erste Folge hat überhaupt nicht gut geklappt zu kommentieren, weil da hatten wir ein paar technische Probleme. Aber jetzt die letzte Woche, die war super. Und ich glaube, morgen zum Beispiel ist die Alpe de Swift dran. Alpe de Swift, meine ich. Die wird gefahren im Rennen in der Bundesliga. Und ich finde es schon spannend, das zu sehen. Man sieht auch nochmal wieder, dass ganz andere Fahrer vorne sind, als wie es in normalen Straßenrennen der Fall ist. Aber ja, spannendes Thema, aber jetzt auch davon genug geredet, denke ich mal. Wo waren wir stehen geblieben? Blick in die Glaskugel. Mal abwarten, wie lange wir dann dieses Jahr Rennen fahren. Ich hab heute vom Ralf Denk, vom Teammanager des Team Bora, Hans Grohe, gehört, dass er sich wünscht, dass wir vielleicht im Notfall sogar bis kurz vor Weihnachten fahren, um alle Rennen unter Dach und Fach zu kriegen. Das wäre auch mal ein spannendes Thema. Aber denken wir mal ans Jahr 2021. Die Krise geht vielleicht so ein bisschen, ist hoffentlich dann bis dahin abgeklungen und zu Ende. Wie sehr hat das den Radsport verändert? Man merkt jetzt schon man hört, bei vielen Teams gibt es Gehaltskürzungen. Das Team CCC steht wohl momentan, sieht nicht gut aus, will ich mal sagen. Ich hoffe, dass es weitergeht, aber es sieht nicht so gut aus. Wie wird es den Radsport treffen? Also ich meine, Radsport ist eine Sportart, die komplett zu 100% über Sponsorgelder finanziert wird. Es gibt keine Fernsehgelder. Ist das jetzt vielleicht mal so ein Moment, wo auch mal der Weltverband umdenken sollte, vielleicht das System Radsport ein bisschen zu ändern, oder will es einfach so weitergehen? Und wie viele Teams haben wir nächstes Jahr noch in der World Tour? Was denkst du?
Ich denke, es ist auf jeden Fall ein sehr guter Moment, etwas im Radsport zu verändern. Und mit den ganzen Sponsorengelder, die natürlich fließen, weil der Radsport ja halt nur von Sponsoren leben kann, ist es auch eine ziemlich, ziemlich zerbrechliche Sportart, wie man jetzt natürlich sehen kann. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Sponsoren, die das jetzt nicht so sehr betrifft. Da kann ich jetzt an Sunweb denken, zum Beispiel Team Sunweb, die einen Reiseveranstalter sind. So ein Team trifft es natürlich mehr als der König Quickstep. Weil ich denke mal, das Baugewerbe wird immer weiterlaufen, weil viele Leute haben natürlich Zeit. Viele Leute denken in der Situation, okay, jetzt kann ich mir vielleicht einen neuen Boden verlegen, weil Quickstep macht Böden, der König macht Fenster. Also solche Dinge haben eher eine positive Auswirkung, meiner Meinung nach. Aber auf der anderen Seite sind natürlich durch dieses ganze Ausbleiben der Veranstaltung viele Veranstaltungen, die keine Sponsorengelder bekommen haben in diesem Jahr, die natürlich immer schon am Hungerstuch nagen. Für die wird es schwierig, im Jahr 2021 dort wieder was auf die Beine zu stellen. Und irgendwo hofft man natürlich, dass die Sponsoren, die 2020 so eine Veranstaltung unterstützt hätten, dass die auch für 2021 noch irgendwo das Geld haben, solche Veranstaltungen zu unterstützen. Und da muss man einfach jetzt ein bisschen abwarten und einfach hoffen, dass die Sponsoren dem Sport irgendwo treu bleiben und die Veranstalter auch wenn es in diesem Jahr schwer war, dort das Ganze nochmal neu angehen werden, um solche Veranstaltungen wieder wirklich durchzuführen.
Ja, ich bin auch spannend, ich bin auch gespannt, was da passieren wird. Ob die vier Parteien, die es sozusagen im Radsport gibt, also einmal die Rennveranstalter, einmal die Teams, einmal die Fahrer und einmal die UCI, der Weltverband, ob diese vier Parteien vielleicht es wirklich mal schaffen, sich an einen Tisch zu setzen und auch diesen Sport für alle ein bisschen rentabler zu machen. Und vielleicht wird der Kalender oder sogar nach dem Jahr auch nochmal komplett umstrukturiert. Wer weiß das schon, kann ja alles passieren, dass auf einmal wir immer nur noch im März anfangen, Rennen zu fahren und dann bis November oder bis Dezember. Es wird spannend, was kommt. Jetzt habe ich noch zwei Fragen an dich. Du hast dich dieses Jahr, oder ich fange mal so an. Wir haben uns letztes Jahr, glaube ich, im Oktober haben wir den ersten Podcast zusammen gemacht. Damals war es, glaube ich, noch nicht mal bekannt, dass wir dann zusammen dieses Jahr Teamkollegen sein werden. Da haben wir darüber geredet, du hast dich entschieden, noch ein Jahr weiterzufahren, 2020. Vielleicht die letzte Saison. Jetzt kommt Corona dazwischen. Ich habe auf Radsport News gelesen, 2021 ist sicherlich ein Thema für dich. Auch gerade, weil ja, Deutschland-Tour startet in deiner Heimat, führt, wo geht die genau lang? Rostock?
Die fängt in Stralsund an und ist in Schwerin-Ziel, aber in Rostock geht sie auf jeden Fall durch, beziehungsweise gibt es dort eine Sprintwertung, ja.
Also, ja, da wo deine radsportliche Laufbahn angefangen hat, könntest du sozusagen dann mit der Deutschland-Tour irgendwie, haben wir schon drüber geredet, wäre irgendwie ein schönes Bild, dass sich der Kreis da auch wieder so ein bisschen schließt. Findet dieses Jahr nicht statt, findet nächstes Jahr statt. Heißt das im Umkehrschluss, dass du jetzt auch darüber nachdenkst, auch noch ein Jahr, noch mal ein Jahr dran zu hängen sozusagen, was ja sicherlich cool wäre. Ich würde mich freuen.
Gut, ich glaube, jeder, der mich irgendwo ein bisschen kennt, der weiß, wie ich ticke. Mit Sicherheit mit der Verletzung und mit dem Corona, was jetzt alles so passiert ist, so möchte ich einfach nicht aufhören. Ich möchte irgendwo ja, dem Sport noch treu bleiben. Und ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob es wirklich 2021 für mich ein aktives Jahr werden wird. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, im nächsten Jahr weiter Rennen fahren zu dürfen, wenn ich einen Vertrag bekomme. Aber ich habe da wirklich noch keinen finalen Entschluss gefasst, weil sowas muss man auch mit der Familie besprechen. Und natürlich weiß man nicht, wie die jetzige Situation sich weiter fortsetzt, mit Sicherheit. Wenn man bis Anfang Weihnachten Radrennen fährt, weiß ich jetzt nicht, ob ich dann 2021 direkt in Down Under vielleicht wieder Radrennen fahren möchte. Also das würde ich dann einfach von der Situation her abhängig machen.
Gut, und die zweite Frage war, die ich eigentlich schon vorher hätte stellen wollen. Welchen Tipp gibst du ja einem Zuhörer jetzt, der gerne Rad fährt, der eine Verletzung erlitten hat, ja, da so zurückzukommen? Was sind so deine Geheimtipps da? Wie motivierst du dich da, von der Verletzung zurückzukommen?
Also generell ist es so, dass man dem Körper einfach die Zeit geben muss, um die Verletzung auszuheilen. Ich selbst habe natürlich jetzt mit 3 Operationen auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, mit derselben Verletzung, weiß ich ungefähr, wie ich mit der Verletzung umgehen kann. Aber ich muss sagen, dass die linke Schulter mich auf jeden Fall vor der einen oder anderen Herausforderung stellt dieses Mal. Also ich habe bedeutend mehr Schmerzen in der Bewegung und habe weniger Bewegungsfreiheit, als es auf der rechten Seite der Fall war. Also da ist ganz klar mein Tipp, dass man dem Körper die Zeit geben muss, bis man irgendwo wieder an Sport denken sollte. Mit Sicherheit ist man als Profisportler ein bisschen anders gepolt, dass man mit Schmerz vielleicht ein bisschen anders umgehen kann. Aber generell ist es ziemlich wichtig, sich Zeit zu nehmen, auch in der Reha. Und man muss fleißig bleiben, auf jeden Fall jeden Tag seine Übung machen. Gerade jetzt bei der Schulterverletzung muss man einfach sagen, dass die Schulter einer der wichtigsten Gelenke ist und natürlich auch einer der ja, vom Bewegungsausmaß einer der größten oder der umfangreichsten Gelenke, die der Körper hat. Und da muss man auf jeden Fall immer am Ball bleiben, Gas geben, vorsichtig sein, wenn man dann wieder aufs Rad steigt, keine dummen Bewegungen machen und so weiter. Aber vom Kopf her ist es natürlich jetzt ziemlich schwierig, dort am Ball zu bleiben, beziehungsweise habe ich versucht, nach der Verletzung direkt mein Trainingspensum abzuspulen, dass ich direkt wieder fit sein kann. mit der Corona-Krise bin ich vom Kopf her ziemlich entspannt geworden und nimm mir jetzt einfach die Zeit, was vielleicht anders gewesen wäre, wenn die Radrennen weiterhin stattgefunden haben. Aber ganz klar für mich an alle Zuhörer, Verletzungen sind aus einem Grund passiert und da sind bei dem einen oder anderen mit Sicherheit große Traumas entstanden und wo der Körper sich einfach regenerieren muss. Und Schmerz ist immer ein gutes Zeichen, ob es dem Körper gerade gut tut oder nicht. Deswegen hört auf euren Körper, was er sagt und versucht, das Ganze langsam anzugehen.
Dann noch ein letztes Thema, was ich kurz besprechen will, bevor wir noch die eine oder andere Hörerfrage beantworten. Und dann ist die Folge eigentlich schon wieder sehr gut gelungen und auf den Punkt gebracht. Thema Gravel. Wir zwei sind jetzt, haben beide ein Gravelrad bekommen in letzter Zeit und sind auf den Geschmack gekommen, kann man sagen. Also Graveln ist ja eigentlich nur das fancy Wort dafür. Also mein Vater wird es Crossfahren nennen oder nicht. Also mit dem Crossrad ist ja eigentlich ähnlich. Nicht dasselbe, glaube ich, aber ähnlich. Also für mich kann ich nur sagen, macht es einfach aus, dass ich gefühlt natürlich jetzt schon die eine oder andere Strecke rund um Köln kenne und jetzt lerne ich auf einmal das Gebiet nochmal anders kennen, weil wenn man auf dem Feldweg fährt oder durch den Wald durch oder die eine oder andere Schotterpiste, man hat immer wieder diesen Aha-Moment, man kommt irgendwie aus so einem kleinen Wald raus und denkt so, ach, hier bin ich jetzt, ja klar, das kenne ich ja, aber ach so, hier bin ich jetzt dahin gekommen und das finde ich, macht total Spaß. Also ich bin dann auch wirklich so jemand, ich fahre manchmal einfach los und habe gar kein Ziel vor Augen, ob das die Runde jetzt 2 Stunden wird, 3, 4 oder 5, wenn ich Zeit habe, weil ich einfach drauf losfahre und wenn es mir Spaß macht und ich mich gut fühle, dann fahre ich einfach immer noch weiter und noch weiter und noch weiter und erkunde so ein bisschen die Umgebung und die Landschaft. Das macht mir wirklich sehr viel Spaß und das macht für mich momentan echt so aus. Gerade jetzt in der jetzigen Zeit ist es so eine super Alternative, wo man einfach Rad fahren will. Und ich glaube auch, dass es so, wenn es November ist oder so, wenn man jetzt, sag ich mal, von dem klassischen November ausgehen würde, was der Monat wäre nach der Saisonpause, wo man wieder anfängt, ist, glaube ich, das Gravelbike wirklich so, ja, das Rad, was meine erste Wahl wäre.
Ja, für mich eigentlich auch. Ich bin einfach auch so groß geworden. Im Winter beim PSV Rostock damals sind wir auch Cross gefahren. Gerade auch im Winter sind wir eigentlich nur mit dem Crossrad unterwegs gewesen. Deswegen hat sich für mich jetzt nicht ziemlich viel verändert, weil ein Crossrad habe ich immer gehabt. Natürlich ist ein Gravelbike jetzt ein bisschen sportlicher noch mit einem anderen Profil. Deswegen kann man Straße und Gelände gut kombinieren. Und ich freue mich, dass Rick auch endlich mal ein bisschen Radfahren kennenlernen kann und an seiner Technik ein bisschen feilen kann, auch wenn da noch sehr viel Arbeit ist.
Ich habe schon voll abgehangen in Single Trails.
Ja gut, ich bin vorsichtig mit meiner Schulter. Ich gebe mir die Zeit, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, und schlage dann zu, wenn ich wieder richtig stabil bin in der Schulter. Aber es ist auf jeden Fall für die Fahrtechnik eine super, super Sache, dass man im Gelände natürlich das Fahrrad anders kennenlernt und natürlich auch die Natur.
Gut, dann kommen wir mal zu den Hörerfragen. Wie gehst du, wenn du alleine trainierst, mit Hinterradlutschern um? Nervt es dich, wenn du zum Beispiel auf jemanden aufrollst und er ungefragt sich an dich dranhängt? Mich nervt beides immer sehr, vor allem wenn es ungefragt passiert. Also, ja, mich nervt es natürlich nicht, wenn ich auf jemanden auffahre, wenn der langsamer fährt. Aber wenn sich einfach jemand ungefragt daran hinten an mein Hinterrad setzt, dann, keine Ahnung, ich fühle mich dann immer schon so ein bisschen angepisst, ehrlich gesagt, also so ein bisschen so in meiner Freiheit verfolgt und also wir machen uns eigentlich auch regelmäßig Späße draus, wenn wir in der Trainingsgruppe fahren und jemand, also wenn jetzt jemand fragt, ey, kann ich mitrollen, ey, das ist kein Problem, freundlich gefragt, alles gut, häng dich dran, aber wenn er nicht mitfährt oder wenn er nicht fragt, einfach mitfährt, dann kann es auch mal passieren, dass nach der einen oder anderen Kurve mal ein etwas längerer Sprint kommt oder über eine Autobahnbrücke, damit man den dann los wird, da bin ich auch ehrlich. André, bei dir ist es bestimmt genauso.
Tja, vielleicht sollte man das in der Corona, Profit von der Corona-Zeit nehmen. Stimmt, einfach mal von der Nase aus die Nase frei blasen. Dann ist derjenige welche vielleicht nicht mehr da. Nee, aber generell, also gibt es schon viele, die das natürlich versuchen. Aber ich persönlich drehe mich dann um und wenn derjenige dann sagt, ist das okay, wenn ich mitfahre, dann habe ich damit auch gar kein Problem. Aber generell gibt es natürlich auch viele, die ungefragt mitfahren und das ist dann schon ziemlich irritierend und stimmt mich nicht gerade positiv.
Ja, man muss auch sagen, in Köln ist das eher kein Problem, aber eher so in Mallorca. Da habe ich schon die eine oder andere Story erlebt, muss ich dazu sagen. Nächste Frage. Hey Rick, eine Frage für deinen Podcast. Was macht ihr eigentlich mit den Beuteln in der Verpflegungszone beim Radrennen? Werft ihr die weg oder gebt ihr die zurück in die Teamfahrzeuge? Das ist eigentlich dasselbe Prinzip wie mit den Trinkflaschen. Man nimmt die an, nimmt sich das raus, was man braucht. Falls man einen Beutel annehmen kann, manchmal gibt es auch eine Rennsituation, dann wird so schnell Rennen gefahren, dann nimmt man den gar nicht an. Aber wir gehen mal von der Situation aus, wo man den ganz normal annimmt. Dann nimmt man den an. Das muss auch alles relativ schnell gehen. Und bei 99% der Rennen hat man dann immer ausgefuchste Fans, die genau geguckt haben, wo die Verpflegungszone ist. Und dann stehen die da, um die als Souvenire, diese Beutel abzufangen. Das heißt, wenn man sich alles rausgenommen hat, was man braucht, dann guckt man, ach, da vorne steht jemand und dann wirft man eigentlich den Beutel in dem Sinne Richtung und hofft und geht davon aus, dass der diesen dann mitnimmt. Also, weil das ist wirklich ein sehr, sehr gefragtes Souvenir bei den Fans. Gut, kommen wir zur letzten Hörerfrage.
Dazu kann ja. ich noch eine Anekdote sagen. Ja,
sag mal.
Manche werfen sie auch ins Vorderrad vom Gegner. Also was? Ich habe nur einen Teamkollegen gehabt, Vincente Reines, hat auch eine deutsche Freundin, vielleicht hört er auch deinen Podcast, aber der hat in seinem ersten Profirennen den Verpflegungsbeutel angenommen und hat ihn in das Vorderrad von dem jetzigen sportlichen Leiter von Quickstep Bramati geworfen und das war einer der lautesten Rennfahrer, die man sich vorstellen kann. Also der konnte gut Radfahren, aber jeder kannte ihn und jeder hatte Respekt vor ihm. Und er hat genau diesem Fahrer den Beutel ins Vorderrad geworfen und der ist so sehr gestürzt, dass dieser Vincente Reines dann auch angehalten hat und hat ihn wieder aufs Rad gehoben und ihn sozusagen gestreichelt, weil er wusste, dass er gerade einen der größten Fehler gemacht hat, den er mit Sicherheit in seiner ganzen Karriere nicht mehr machen wird. Aber das ist auf jeden Fall eine schöne Anekdote und wenn er selbst diese Geschichte erzählt, dann liegt man wirklich vor Lachen unterm Tisch.
Ja, Vincente kann gut Storys erzählen, das stimmt. Ja, auf jeden Fall hat er daraus gelernt, denke ich mal. Aber ist ja vorbildlich auch, dass er angehalten hat. Also ich glaube, ein heutiger Jungprofi wird blöd gucken und sagen, oh ja, Pech gehabt und wird weiterfahren. Also zumindest viele. Letzte Frage. Wie hältst du die Motivation in windigen Zeiten oben? Momentan fahren wir maximal zu zweit und irgendwie zu 80% im Gegenwind, gefühlt für mich zumindest. Spaßfaktor gleich null. Ich fahre lieber 10 Kilometer bergauf als 5 Kilometer bergab, bei denen ich noch drücken muss. Gegenwind zieht mir immer richtig den Stecker. Wie macht ihr das bei euren Trainings? Stört euch das überhaupt? Gibt es Tricks oder bestimmte Methoden, dass es einem nicht mehr so auf den Sack geht? Vielleicht bin ich einfach eine Gurke, aber aktuell demotivieren mich diese Windverhältnisse echt sehr. Liebe Grüße. Ich habe diesem Hörer auch schon privat darauf zurückgeschrieben, aber ich fand das eine ganz gute Frage, weil ich erstens finde ich die Anekdote lustig, dass ich schon das eine oder mir mal aufgefallen ist, dass ich auch in sehr windigen Wochen öfter mal vom Training gekommen bin und dann, wenn der Leo gefragt hat, ja und wie lief's Training, ich immer total angepisst, so ja, wieder so windig, ey, so anstrengend und blöd und dies und das. Und dann ist mir mal aufgefallen, dass ich glaube, dass im Leben eines Radsportlers spielt Wind wirklich eine deutlich, deutlich höhere Rolle als in 99% aller anderen Menschen. Also ich glaube, die meisten Menschen juckt es nicht mal, aus welcher Richtung der Wind kommt und wie stark der ist. Aber als Radsportler ist das schon echt ein Thema. Und ich habe diesem Hörer einfach den Tipp gegeben, wenn er Gegenwind nicht mag, doch einfach immer noch, wenn er gut drauf ist und frisch ist, immer mit Gegenwind in den Tag, in das Training zu starten. Also einfach 1, 2, 3 Stunden mit in den Gegenwind hineinfahren und dann umdrehen, weil dann weiß man einfach, es geht mit Rückenwind nach Hause. Und das ist ein schönes Gefühl. Hier zumindest in Köln kommt ja wirklich gefühlt die meiste Zeit der Wind aus Westen. Das heißt, man hat in die Eifel Gegenwind, fährt dann eigentlich seine kleine Eifelrunde, 1, 2 Runden da, ein paar Berge. Und dann ist es mal ein super schönes Gefühl, wenn man dann ja vom Rückenwind nach Hause getragen wird. Aber ich verstehe dich total. Es gab jetzt in letzter Zeit war wirklich selten Westwind und dann ist es irgendwie nervig, wenn man viel Gegenwind oder Seitenwind hat. Ich kann das schon voll verstehen. Aber wenn dann das wirklich sehr, sehr stört, dann immer versuchen, die Runde so zu legen, dass man Rückenwind am Ende hat. Wäre mein Tipp.
Udo Bölz würde sagen, ihr seid alle Luschen. Ihr müsst mit Rückenwind losfahren, damit ihr den Gegenwind am Ende habt. Weil nur so kann man sich verbessern. Aber wenn der Wind wirklich zu stark ist, dann würde ich einfach, ob rein oder raus, bei der Trainingseinheit würde ich einfach mit Seitenwind fahren. Einfach um ein bisschen Abwechslung zu haben. Oder einfach ein bisschen Zickzack fahren, dass man eine schöne Abwechslung hat. Aber auf der anderen Seite kann man, so wie der Hörer jetzt selbst gesagt hat, er fährt lieber 5 Kilometer berghoch als 10 Kilometer Gegenwind. Bei mir ist es so, dass ich auch öfters mal, wenn ich ein paar intensive Intervalle fahren muss, dass ich die im Gegenwind mache. Dann geht erstens der Gegenwind schneller vorbei und zweitens ist man abgelenkt und hat nicht zu viel Zeit, darüber nachzudenken, wie sehr mich jetzt dieser Gegenwind stört.
Dann danke ich dir erstmal für diese Folge. Wieder mal Gast und ich glaube, wir haben ja wirklich einen sehr guten aktuellen Standpunkt geliefert. Dann zum allerletzt wollte ich noch die Auflösung des Strava-Segments. Da haben ein paar Leute gefragt gehabt, wer denn nun gewonnen hat und wie das alles läuft. Ich kann euch sagen, ich habe zusammen mit dem Paul von Strava haben wir den Grischa Flaving ausgelost. Der hat gewonnen, der kriegt das Trikot von mir und darf seine Sprachnachricht hineinschicken. Ich habe die Sprachnachricht schon bekommen und sie gehört und ich finde sie sehr gut. Es ist sein Tipp zu Radsport verbessern und genau deswegen möchte ich die Folge jetzt mit dieser Sprachnachricht beenden. Also viel Spaß mit der Sprachnachricht vom Grischa, der Gewinner des Segments an der Glessener Höhe vom Plan Z und euch eine gute Restwoche oder, falls ihr sie nächste Woche hört, einen guten Start in die neue Woche. Viel Spaß mit Grischas Sprachnachricht. Ciao.
Hi Rick. Ja, da fährt man einmal im Jahr die Glessener Höhe hoch und zack muss man irgendwie vor tausenden von Leuten was Cleveres in deinem Podcast sagen. Gut, ob das jetzt so clever wird, weiß ich nicht. Radfahren verbessern oder den Radsport verbessern. Keine Ahnung, gab ja schon in deinen vorherigen Folgen die ein oder andere gute Idee. Ich hoffe, du führst eine Liste, sodass die Verantwortlichen dann auch entsprechend darauf zurückgreifen können und vielleicht tatsächlich Dinge ändern. Mir fällt eine Sache ein, die ich, glaube ich, sehr gut fände. Habt ihr, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, so von wegen Radfahren in Köln und Radwege verbessern. Man könnte ja fast sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, Autos komplett raus aus den Innenstädten und vielleicht Gleichberechtigung von Fahrradfahrern und Autos auch außerhalb von Städten. Und dann könnte man ja mal gucken, was passiert, wenn es plötzlich ganz normal ist, dass kleine Kinder, Jungs und Mädels auf dem Fahrrad unterwegs sind, ohne Angst haben zu müssen, an jeder Kreuzung irgendwie vom LKW umgehauen zu werden. Ich würde mal ganz waghalsig prognostizieren, dass es dann in Zukunft auch ein paar Radsporttalente mehr geben würde. Und gleichzeitig würden wir was Gutes fürs Klima tun. Naja, ist auf jeden Fall eine schöne Vorstellung. Das ist das Einzige, was mir so wirklich einfällt. Ansonsten danke dir, dass du hier auch so deinen Zuhörern eine Möglichkeit gibst, mal was zu sagen. Und danke auch für die Einblicke so ein bisschen in den Profiradsport. Mach weiter so, bleib gesund. Mach's gut. Ciao, ciao.